Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Ist es ein Paradigmenwechsel? Sind es Eurobonds durch die Hintertür? Oder ist das angemessen solidarische Wirtschaftshilfe in einer nie dagewesenen Krise? Der deutsch-europäische Vorschlag für EU-Anleihen zur Corona-Hilfe schlägt hohe Wellen. Wir ordnen die Ideen gleich ein mit dem Wirtschaftsforscher Achim Wambach. Außerdem bis 17:30. Die Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie sollen sich bessern. Das versprach Arbeitsminister Heil heute seiner rumänischen Amtskollegin. Und der Traditionskonzern ThyssenKrupp arbeitet an seiner Selbstzerlegung. Deutschland ist also über seinen Schatten gesprungen. Bisher hatte sich die Bundesrepublik geweigert, mit anderen Staaten der EU gemeinsam Schulden am Finanzmarkt aufzunehmen. Der Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für Corona-Hilfen aber sieht EU-Anleihen vor, wenn auch in begrenztem Umfang. Und so war klar, diese Idee würde die Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister heute dominieren. Peter Kapern dazu aus Brüssel.
Nach langer, langer Zeit mal wieder ein gemeinsames Pressestatement des deutschen und des französischen Finanzministers. Früher, zu Beginn der aktuellen Großen Koalition, standen die beiden ständig nebeneinander vor den Kameras. Doch dann kam die Eiszeit in den deutsch-französischen Beziehungen. Jetzt haben Berlin und Paris wieder ein gemeinsames Ziel, nämlich den Rest der EU vom deutsch-französischen Vorschlag für einen Wiederaufbaufonds zu überzeugen. Gestern hatten Angela Merkel und Emmanuel Macron ihn vorgestellt. Heute traten Olaf Scholz und Bruno Le Maire beim virtuellen Treffen mit den EU-Amtskollegen als Verkäufer in eigener Sache auf.
This is a historical step for France and Germany, and this is also a historical step for the whole European Union.
Der Vorschlag sei ein historischer Schritt, nicht nur für Deutschland und Frankreich, sondern für die gesamte EU, so Bruno Le Maire. Und Scholz assistierte mit dem Hinweis, dass der deutsch-französische Vorschlag der EU jede Menge Vorteile bringe.
Dieser neue 500-Milliarden-Fonds wird uns in die Lage versetzen, dass Europa gemeinsam aus der Krise wächst und auch wieder stärker wird.
500 Milliarden also soll die EU-Kommission an den Finanzmärkten leihen dürfen. Verbürgt wird der Kredit von allen Mitgliedstaaten, deren Anteil an der Haftung sich nach ihrer Wirtschaftskraft richtet. Deutschland müsste also für rund 27% der Summe gerade stehen. Das Geld soll im Rahmen verschiedener Programme in jene Regionen und Branchen der EU fließen, die am stärksten von der Corona-Wirtschaftskrise betroffen sind. Und zwar als nicht rückzahlbarer Zuschuss und nicht etwa als Kredit. Denn Schulden, so sagen von der Krise besonders gebeutelte Länder wie Italien und Spanien, Schulden haben wir schon zur Genüge. Kein Wunder also, dass der deutsch-französische Vorschlag in Rom und Madrid vorbehaltlos begrüßt wird. Andernorts aber nicht. Österreichs Finanzminister Gernot Blümel etwa machte deutlich, dass auch sein Land beim Wiederaufbaufonds mitziehen will.
Da ist aus unserer Sicht auch die Bereitschaft sehr groß, hier als Österreich zu helfen, in Form von Krediten.
Das Geld aus Brüssel für die Bedürftigen, so seine Botschaft, soll denen aber nur geliehen werden. Österreich ist gewissermaßen die Speerspitze jener Ländergruppe, die in Brüssel als die sparsamen Vier bezeichnet wird. Dazu zählen auch die Niederlande, Dänemark und Schweden. Die Regierungschefs aller vier haben noch gestern miteinander telefoniert, um ihre Position in Beton zu gießen. Keine Zuschüsse, nur Kredite. Am Ende kann der Wiederaufbaufonds aber nur einstimmig beschlossen werden. Wo also liegt der Pfad zum Kompromiss? Dies auszuloten ist die Aufgabe der EU-Kommission, die in der kommenden Woche auftragsgemäß ihr Konzept für den Wiederaufbaufonds vorlegen wird. Und Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis ließ heute schon zumindest ansatzweise erkennen, was darin enthalten sein wird.
We'll be reinforcing both grants and loans components in our recovery instrument.
Nämlich Komponenten, die sowohl Kredite als auch Zuschüsse enthalten. Alle Mitgliedstaaten seien entschlossen, eine gemeinsame Antwort auf die Krise zu finden, so Dombrovskis. Und deshalb sei er sicher, dass es am Ende des Tages einen für alle akzeptablen Kompromiss geben werde.
I am optimistic that at the end of the day we'll be able to find acceptable compromise.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Der Vorschlag für europäische Schulden von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron hat die Beratung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister heute geprägt. Und über diesen Vorstoß kann ich jetzt mit Achim Wambach sprechen, dem Präsidenten des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Guten Tag, Herr Wambach.
Ja, guten Tag.
Ja, die Mittel sollen nach Merkels und Macrons Vorstellung auf eine fixe Summe begrenzt sein, 500 Milliarden Euro, und nur für bestimmte Projekte eingesetzt werden. Dennoch, ist dieser Vorstoß vor allem aus deutscher Sicht als Paradigmenwechsel einzuordnen?
Also rein formal wird man sagen, nein, die Verträge sehen das vor. Also der beruft sich auf den Artikel 122, der bewusst, also der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der bewusst vorsieht, bei Katastrophen oder außergewöhnlichen Ereignissen sozusagen Solidarität zu üben. Aber in der Sache ist es ein Paradigmenwechsel, eine Kreditaufnahme durch die Europäische Union. Wir haben ja lange über europäische Anleihen diskutiert und auch, dass Zuschüsse statt Kredits an Regionen gegeben werden, die die Mittel brauchen. Das ist auch neu. Das ist im EU-Haushalt beinhaltet. Das sieht der EU-Haushalt vor. Aber der wird ja jetzt quasi verdoppelt mit dieser Summe. Beziehungsweise wenn man darüber denkt, dass man 20 Jahre Zeit, die einzelnen Länder haben, den zurückzuzahlen, das ist ja die Größenordnung genannt wird, wird er auch zumindest um ein Drittel erhöht. Also das ist schon also ein großer Schritt, der hier begangen wird.
Manche Kommentatoren sprechen von Eurobonds durch die Hintertür. Das aber nun ist es nicht durch diese Begrenzung, oder?
Nein, weil hier ist keine gesamtschuldnerische Haftung drin, sondern das geht über den EU-Haushalt. Jedes Land ist mit seinem Anteil daran beteiligt. Also es sind nicht die EU-Bonds, die sozusagen auch in der Diskussion waren.
Inwiefern ergeben denn gemeinsame Schulden in dieser Lage speziell tatsächlich Sinn als ein Kriseninstrument?
Also in der Krise macht man Schulden. Die Finanzierung über Steuern macht keinen Sinn. Also Schulden ist schon das richtige Instrument. Die Frage ist, brauchen wir europäische Schulden statt nationale Schulden? Also wir werden auch in jedes Land werden die Schuldenstände massiv steigen durch diese Krise. Aber auch hier gibt es gute Gründe für europäische Schulden. Die Finanzierungskonditionen sind um ein Vielfaches besser. Und ein Teil der Aufwände sind ja auch europäische Antworten drauf. Insofern macht es schon Sinn, das über Schulden zu finanzieren.
Ja, die Vorteile für Staaten, die Hilfe bekommen, die liegen auf der Hand. Aber was nützen gemeinsame Schulden Nettozahlern wie Deutschland, das ja mehr als ein Viertel des EU-Haushalts allein bestreitet?
Ja, also zum einen der Blick von Deutschland. Wir sind das exportlastigste Land. Wir brauchen einen funktionsfähigen europäischen Binnenmarkt. Also uns ist sehr viel daran gelegen, dass Europa gut aus der Krise rauskommt. Konkret zu diesem Fonds ist es ja so, dass er nicht national denken sollte, sondern Regionen und Branchen, die betroffen sind, da unterstützt werden sollen. Nach der Finanzkrise war es so, dass der Einbruch in Deutschland sehr stark war. Die exportlastigen Länder, übrigens auch die nordeuropäischen Länder, werden von dem Einbruch des Weltmarktes sehr stark betroffen werden. Also insofern, es ist noch gar nicht klar, wo die Gelder hinfließen und auch Regionen und Branchen in Deutschland und in den nordeuropäischen Ländern werden davon profitieren.
Das heißt auch in Österreich, den Niederlanden, also den Ländern, die sich jetzt querstellen.
Genau, die werden auch ihren Teil aus diesem Fonds bekommen. Und das Bild ist vielleicht ganz hilfreich des EU-Haushalts. Da gibt es zwar Nettozahler, aber trotzdem auch wir bauen Straßen und Brücken mit Mitteln aus dem EU-Haushalt. Also auch wir profitieren davon. Dieses Gesamtpaket, sozusagen die Länder zahlen ein, aber die Regionen und Branchen, die besonders betroffen sind, die profitieren davon. Ich glaube, das ist ein Gesamtpaket, was auch den Ländern nachher zustimmungsfähig sein wird.
Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg, ob, wann und inwiefern jetzt das Projekt letztlich an den Start geht. Das hängt von langen und intensiven Verhandlungen ab. Das hat sich an dem Beitrag gerade schon abgezeichnet. Ist die Zeitfrage hier nachrangig? Können wir uns das leisten, so lange Verhandlungen?
Ja, das eigentlich nicht, weil das ist ja ein Wiederaufbaufonds oder eigentlich ein Konjunkturprogramm, was hier geplant ist. Und Konjunkturprogramme wirken nicht, wenn sie zu spät eingesetzt werden. Die müssen dann wirken, wenn auch die Nachfrage sozusagen stabilisiert und aufgebaut werden muss. Also eigentlich muss das jetzt auch zeitnah erfolgen.
Die Rede ist von 500 Milliarden Euro. Die EU-Kommission, die hat bisher die Größe von 1,5 Billionen Euro für einen Wiederaufbaufonds angegeben, also der dreifachen Summe. Reicht das jetzt, dieser Vorschlag, oder muss dann später vielleicht nachgebessert werden?
Also es scheint so, das ist die Summe, die politisch machbar ist oder von der Macron und Merkel denken, dass sie politisch umsetzbar ist. Jetzt muss man zum einen sehen, dieser Fonds ergänzt ja die nationalen Programme. Wir haben ja in jedem Land auch die nationalen Aufbauprogramme. Dann haben wir die Programme bei der EIB, also bei der Europäischen Investitionsbank, die gezielt an Unternehmen gehen und diese unterstützen. Also insofern sind dann noch andere Instrumente, die genutzt werden. Aber die Frage ist insofern berechtigt, weil natürlich jetzt die Diskussion auch startet, was geschieht denn danach? Also ist das wirklich nur ein Einmalfonds? Oder wird das Instrument dann auch länger benutzt? Es gibt Länder, die leiden jetzt noch unter die Finanzkrise. Also wenn der Fonds 3 Jahre wirken soll, was ist im Jahr 4? Was passiert danach? Und diese Diskussion, die wird jetzt auch geführt werden, gerade von den Skeptikern, die sagen, das ist jetzt nicht nur ein Einmalinstrument, dass hier geht sozusagen eine slippery slope, hier wird im Anschluss werden noch weitere Instrumente gezogen werden.
Ich würde unter diesem Gesichtspunkt ganz gerne noch dorthin blicken, wo das Ganze ja stattfindet, nämlich auf die Finanzmärkte. Der Euro und italienische Staatsanleihen, die waren heute an den Märkten gefragt. Kann dieser Vorstoß also vielleicht auch dazu beitragen, Angriffe von Spekulanten auf den Euro, auf einzelne Staaten zu verhindern, wie wir sie in der Finanzkrise erlebt haben und dadurch vielleicht auch die Schuldfähigkeit dieser Länder am Finanzmarkt wieder verbessern?
Also er hilft. Das ist etwas das Problem, dass hier 2 Sachen miteinander vermengt werden. Das ist eigentlich ein Solidarinstrument. Man hilft den Regionen, die besonders betroffen sind. Und das ist auch sinnvoll, dass wir das auf der Europäischen Union haben. Aber es gibt Länder, die halt deren Finanzen nicht so sind, wie das jetzt in Deutschland der Fall ist. Und dafür bräuchte man Stabilisierungsinstrumente. Und diesem Fonds werden beide Aufgaben zugeschrieben. Und eigentlich zur Stabilisierung ist die EZB da und der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus. Also er wird helfen und er hilft gerade in den Ländern, die Probleme haben, sich ansonsten zu finanzieren. Wir sind auch viel besser aufgestellt als nach der Finanzkrise. Also insofern einer Finanzkrise schauen wir jetzt besser entgegen als damals. Aber von der Größenordnung, Italien hatte Ende 2019 1,7 Billionen Euro Schulden. Das wird jetzt in Richtung 2 Billionen gehen. Wenn sie aus diesem Fonds 100 Milliarden bekommen, so Größenordnung, also 20%, dann wären dies 5% der Schulden. Also er hilft, aber er ist jetzt nicht die Antwort auf die auf die Stabilisierungsprobleme.
Sagt Achim Wambach, Präsident des Europäischen Zentrums für Wirtschaftsforschung. Danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank.
Dass es Missstände in der Fleischindustrie gibt, ist seit Jahren bekannt. Die Corona-Pandemie fördert diese jetzt lediglich erneut zutage. Nach Nordrhein-Westfalen verzeichnet auch Niedersachsen einen massiven Corona-Ausbruch in der Branche. Die akute Krise hebt das Thema aufs Tableau der Bundespolitik. Morgen will das Kabinett erneut Regelungen für einen besseren Arbeitnehmerschutz beraten. Über den Stand der Diskussion Volker Findhammer.
Die Fronten sind klar. Arbeitsminister Hubertus Heil will für die gut 200.000 Beschäftigten in den deutschen Schlachtbetrieben, wovon ein erheblicher Teil über Werkverträge beschäftigt ist, grundsätzlich die Bedingungen verbessern. Vor allem durch das Verbot von Werkverträgen, die Kontrollen erheblich erschweren. Stattdessen sollen alle Beschäftigten direkt beim jeweiligen Unternehmen eingestellt werden. Aber der konkrete 10-Punkte-Plan des Arbeitsministers findet gerade in dieser Frage nicht die Zustimmung der Unionsparteien. Ein generelles Verbot von Werkverträgen wird vor allem von der CSU weitgehend abgelehnt. Aber auch im Arbeitnehmerflügel der CDU gibt es Widerstand. Und der Wirtschaftsflügel fordert angesichts der Corona-Krise ein Belastungsmoratorium ohne weitere Auflagen für die Wirtschaft. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner drängt auf Veränderungen, die sich aber auf höhere Bußgelder und einer verbindlichen Verantwortung für die Arbeitskräfte beschränken sollen, ohne die Werkverträge ganz aufzulösen. Klar ist, dass die Koalition liefern muss und eine weitere Hängepartie wie bei der Grundrente vermieden werden soll. Der CSU-Abgeordnete Volker Ulrich, der selbst den Ersatz der Werkverträge durch feste Arbeitsverhältnisse fordert, zeigt sich aber verhalten zuversichtlich, dass man da einen gemeinsamen Weg finden werde.
Ich glaube, dass die große Frage, wie können wir Zustände in der Fleischindustrie verbessern, wie können wir Arbeitnehmer besser schützen, sicherlich nicht an dem Streit über Werkverträge scheitern wird. Morgen wird nochmal das Bundeskabinett über diese Frage beraten und ich gehe davon aus, dass es in einem Lösungspaket auf alle Fälle so sein wird, dass auch die Frage der Werkverträge eine Rolle spielen werden.
Ulrich setzt also auf eine Kompromisslösung. Das tat heute Nachmittag nach dem Besuch seiner rumänischen Amtskollegin Violetta Alexandru auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
Ich erlebe auch, dass es da aus der Union große Unterstützung gibt, nicht nur die Kontrollen zu verschärfen und die Bußgelder anzupassen, sondern auch an einer Wurzel des Übels anzupacken. Und das ist die Konstruktion von Sub-Sub-Sub-Unternehmertum. Einige nennen das Werksverträge. Also ich glaube, dass wir da was hinbekommen und wir sollten das auch.
Aber die SPD will an dieser Stelle hart bleiben und sich nicht auf einen Kompromiss, bei dem die Werkverträge nicht abgeschafft, sondern künftig nur schärfer kontrolliert werden sollen, einlassen. Da muss die Formel bis morgen noch gefunden werden. Heil und seine rumänische Amtskollegin Violetta Alexandru wollen aber auch zwischenstaatlich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen sorgen. Dazu gehört für Alexandru etwa auch, dass für Rumänen, die zum Arbeiten nach Deutschland kommen wollen, die Arbeitsverträge vor der Abreise vorliegen sollten und sie die konkreten Bedingungen und die Bezahlung kennen würden, bevor sie unterschreiben. Auch dies sei bislang häufig nicht der Fall.
Volker Fintermer berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Das Unternehmen Webasto steht sinnbildhaft für die Corona-Krise in Deutschland. Zum einen, weil dort die ersten nachgewiesenen Fälle des Virus in Deutschland auftauchten. Zum anderen ist Webasto ein Automobilzulieferer und gehört damit zu einer Branche, die schwer getroffen wurde von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Allein in der EU brach der Autoabsatz im April um 3/4 im Vergleich zum Vorjahr ein. Insofern ist es wenig überraschend, dass Webasto aktuell rote Zahlen schreibt und zwei schwierige Jahre erwartet. Einzelheiten von Michael Watzke.
Mit seinen schütteren Haaren sieht Webasto-Chef Holger Engelmann nicht gerade wie Pythia aus, die Priesterin von Delphi. Aber als Orakel taugt Engelmann schon. Im Januar hatte er nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland gesagt:
Ich denke, das bedeutet in den nächsten Monaten nicht nur was für das Unternehmen Webasto, das bedeutet im Augenblick für die gesamte Automobilproduktion etwas.
Wie recht Engelmann hatte, wurde erst ein paar Wochen später klar. Weltweit brach die Wirtschaft wegen Corona ein. Und es half nichts, dass die bayerischen Behörden den ersten deutschen Corona-Ausbruch bei Webasto in Stockdorf bei München noch gut unter Kontrolle gebracht hatten. Covid-19 kam über den Umweg Italien und Österreich doch noch nach Deutschland. Jetzt sind so gut wie alle Unternehmen und Branchen betroffen. Und Webasto-Chef Engelmann verkündete heute bei der Jahrespressekonferenz rabenschwarze Zahlen für das erste Quartal 2020.
Unser Umsatz brach um 18% ein.
Dass Engelmanns Stimme hier klingt, als rufe er aus den unterirdischen Felsspalten des versunkenen Orakels von Delphi, liegt an der grausamen Tonqualität der Webkonferenz. Das Orakeln überlässt der Webasto-Chef neuerdings sowieso anderen. Gefragt nach der Jahresprognose für sein Unternehmen, wiegelt der gebürtige Krefelder ab, es gebe zu viele Unsicherheiten, um eine seriöse Aussage zu treffen. Der Autozulieferer Webasto, bekannt vor allem für seine Cabrio-Dächer und Autoklimaanlagen, hat arg unter dem Einbruch der Autoproduktion gelitten. Die Krise kam ausgerechnet in einer Expansionsphase mit teuren Zukäufen und entsprechend hohen Kosten. Aber die Eigenkapitalquote, obwohl gesunken, sei immer noch hoch, beruhigt Engelmann. Und das gelte auch für den Auftragsbestand. Bis Ende des Jahrzehnts stünden Aufträge in Höhe von 22 Milliarden Euro in den Büchern. Webasto investiere stark in Forschung und Entwicklung, vor allem im Zukunftsbereich Elektromobilität, und man spare verschärft Kosten, sagt der Webasto-Chef und wandelt ein Donald-Trump-Zitat um. Nicht America first, sondern
Kostenmanagement first.
Auch wenn die Tonqualität vermuten lässt, dass man in Stockdorf vor allem an der Datenübertragungsrate spart, Engelmann spricht eher von Einsparungen beim Einkauf, in der Verwaltung und beim Personal. Frei werdende Stellen würden derzeit nicht wieder besetzt. Entlassungen sind aber angeblich nicht geplant. Webasto hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker Richtung Asien und vor allem China orientiert. Das ist, wie die Corona-Krise zeigt, Fluch und Segen zugleich. Wenig andere Unternehmen sind so stark von weltweiten Lieferketten abhängig wie Webasto. Und wie die sich in den nächsten Jahren entwickeln, das weiß höchstens das Orakel von Delphi.
Michael Watzke über den Autozulieferer Webasto, der durch die ersten nachgewiesenen Corona-Fälle in Deutschland einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Ein Traditionskonzern zerlegt sich selbst. So kann man zusammenfassen, was bei ThyssenKrupp derzeit vonstatten geht. Nachdem der Aufsichtsrat des Unternehmens gestern über eine neue Strategie in Zeiten finanzieller Engpässe beraten hatte, wurden die Pläne heute bekannt. Sie zeigen, viel dürfte am Ende vom einst stolzen Konzern nicht übrig bleiben. Sogar die Mehrheit an der traditionsreichen Stahlsparte steht zur Debatte. Jörg Marksteiner.
Es ist eine regelrechte Schrumpfkur, die sich ThyssenKrupp zur Sanierung verordnet hat. Firmenteile mit 20.000 Mitarbeitern will der Konzern abgeben. Wobei, auch ein Konzern will das über 200 Jahre alte Traditionsunternehmen künftig gar nicht mehr sein.
Weg von dem Begriff Konzern hin zum Begriff Unternehmensgruppe.
Mit mehr oder weniger selbstständigen Firmenteilen, sagte Unternehmenschefin Martina Merz. Nicht mehr zur Gruppe gehören sollen etwa der Bau von Fabriken. Auch ein Teil der Autoteileherstellung soll weg, genauso wie ein Edelstahlwerk in Italien. Einzelnen Standorten droht sogar die Schließung, wie der Bautechnik oder dem Grobblechwerk in Duisburg mit 800 Mitarbeitern, für den Fall, dass sich kein Käufer findet. Doch das ist noch nicht alles. Auch für die Werften mit 6.000 Beschäftigten und sogar für die Stahlsparte mit allein 28.000 Mitarbeitern wird zusätzlich nach Partnern gesucht. Für mögliche Fusionen. Streng genommen wieder gesucht, denn ein erster Versuch für eine Stahlfusion war am Veto der EU-Kommission gescheitert. Ob es nun einen neuen Anlauf gibt, das soll sich innerhalb von einem Jahr zeigen.
Ich denke, Corona hilft jetzt auch ein Stück weit, eine Problemlösung zu erzwingen, wo sie bisher entweder an Egos oder an, würde ich mal sagen, Denkverboten, kulturellen Hürden und sonst wie gescheitert ist.
Alle Optionen seien möglich. Sogar, dass ThyssenKrupp die Mehrheit an der traditionsreichen Stahlsparte abgibt. Auch das sei vorstellbar, sagte Firmenchefin Martina Merz. Für die stolzen und arbeitskampferprobten Mitarbeiter ist das bislang unvorstellbar. Und so rief diese Ansage denn auch gleich die IG Metall auf den Plan. NRW-Chef Knut Giesler zog bereits rote Linien.
Für uns ist eine Minderheitenbeteiligung beim Stahl bei ThyssenKrupp nicht vorstellbar. ThyssenKrupp kann beim Stahl nicht der Juniorpartner sein. Stahl ist die DNA von ThyssenKrupp und eine DNA verlässt man nicht so einfach.
Insgesamt signalisierten die Arbeitnehmervertreter aber Zustimmung zu den Umbauplänen. Auch sie wissen, nach Jahren der Dauerkrise kann es sich der Stahl- und Industriekonzern nicht mehr leisten, weiter Jahr für Jahr Geld zu verbrennen. Für Aktionärsschützer und ThyssenKrupp-Kenner Marc Tüngler kommen die jetzt verkündeten harten Einschnitte denn auch nicht wirklich überraschend.
Man hat die letzten Jahre, man muss eigentlich sagen Jahrzehnte, eigentlich immer auf Kredit gelebt. Soll heißen, man hat die notwendigen Anpassungen nicht vorgenommen. Ja, und jetzt kommt alles doppelt und dreifach zusammen und zusätzlich auch noch die Corona-Krise. Und deswegen müssen jetzt sehr, sehr harte Einschnitte her. Sonst hat ThyssenKrupp gar keine Chance mehr.
Durch die Corona-Folgen sind bei ThyssenKrupp in den vergangenen 6 Monaten Verluste von mehr als 1 Milliarde Euro angefallen. 25.000 Mitarbeiter weltweit sind in Kurzarbeit, Werke mussten vorübergehend geschlossen werden. Und viele finanzielle Reserven gibt es nicht mehr. Den wertvollsten Firmenteil, den Bau von Aufzügen, den hat ThyssenKrupp bereits verkauft. Dafür gibt es im Sommer einmalig 17 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen Löcher gestopft, Schulden getilgt und ein KfW-Kredit zurückgezahlt werden. Was dann noch übrig bleibt, soll nur dort investiert werden, wo es auch die Aussicht auf Gewinne gibt, hieß es heute beim Noch-Konzern.
Jörg Marksteiner war das zu den Umbauplänen von ThyssenKrupp, das kein Konzern mehr sein will. Frage an unsere Börsenreporterin Claudia Werle. Klingt ja so, als würde am Ende gerade noch eine mittelständische Holding vom Industriekonzern übrig bleiben. Wie kommen die Pläne bei den Investoren an?
Gut, dass ThyssenKrupp Probleme hat, ist seit langem bekannt, dass die Verantwortlichen im Konzern nach vorne schauen, dass sie den Konzern neu ausrichten wollen, haben sie ja mehrfach signalisiert. Aber das wird alles als positiv empfunden an der Börse. Und so wundert das auch wenig, wenn Aktien von ThyssenKrupp deutlich zulegen können. Fast 4% im Plus sind sie.
Wir haben über den deutsch-französischen Vorschlag für europäische Corona-Schulden berichtet. Wie kam der an den Märkten an?
Auf die Freude folgte ziemlich schnell Ernüchterung, denn die Umsetzung dürfte nicht gerade einfach sein. Es zeichnet sich ja bereits Widerstand ab. Der DAX zunächst im Plus, davon ist aber nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Immerhin am Devisenmarkt, der Euro kann noch deutlich zulegen. Er wird jetzt mit 1,0948 gehandelt.
Die Autozulassungen in Europa sind im April um 3/4 eingebrochen. Sieht man das an den Aktienwerten aus der Branche?
Die Autobranche gehört ja zu den Bereichen, die die Folgen der Corona-Pandemie sehr schnell und vor allem besonders intensiv zu spüren bekommen hat. Nicht nur hier bei uns, die Verkaufszahlen und die Neuzulassungen sind auf der ganzen Welt eingebrochen. Nun muss man sich aber schon vor Augen halten, wenn Fabriken geschlossen sind, dann wird nichts mehr produziert. Wenn Autohäuser geschlossen sind, dann wird es auch für viele schwieriger, ein neues Auto zu kaufen. Und wenn nicht klar ist, wie es in konjunktureller Hinsicht weitergeht, ob man überhaupt noch einen Job hat, dann wird sich der eine oder andere auch in den kommenden Monaten überlegen, kann ich mir das überhaupt noch leisten, ein neues Auto zu kaufen? Also kurzum, die Zeiten für die deutschen Autobauer, die sind nicht gerade und die werden auch nicht gerade einfache. Autoaktien heute zum Teil deutlich im Minus, bis fast 2% sind die Abschläge immerhin. VW steht noch ganz gut da.
Zu den Krisengewinnern gehört die deutsche Börse. Viel Handel heißt viel Umsatz. Die Dividende steigt, so die Nachricht von der Hauptversammlung heute. Wie kommt das an?
Ja gut, dass eine Dividende gezahlt wird, ist in diesen Zeiten ja keine Selbstverständlichkeit. Und wenn man auf den Aktienkurs schaut, ja, im März gab es einen deutlichen Rückgang. Aber in diesen Corona-Zeiten wurde viel gehandelt. Gut für den Börsenbetreiber. Allerdings, man darf auch nicht außer Acht lassen, die deutsche Börse will ja global gesehen ganz vorne in der ersten Börsenliga mitspielen, das heißt wachsen. Aber mit großen Übernahmen hat es zuletzt nicht geklappt. Aktien der deutschen Börse leicht im Minus.
Und dann schauen wir noch auf deutsche Staatsanleihen und Gold.
Die Umlaufrendite von minus 0,54 auf minus 0,46% gestiegen. Gold ist zurzeit recht teuer. Für die Feinunze müssen 1.742,02 Dollar gezahlt werden.
Der Börsenbericht heute von Claudia Werler aus dem Homeoffice. Wir bitten, die technische Unsauberkeit zu entschuldigen. Ich hoffe, man hat es trotzdem verstanden. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk Kultur heute. Danke für Ihr Interesse bis hierher, sagt Silke Hane. Schönen Abend Ihnen und tschüss.